Lob, Anbetung, Preis und Ehre war dieses Musikstück überschrieben, sehr flott. Der schwäbische Posaunendienst war das. Prälat Rolf Schiffbuch war mit dieser Truppe unterwegs, auch in anderen Ländern. Wir begrüßen ihn heute hier im Studio zu dieser Sendung überschrieben, im Gottesvolk weltweit erlebt. Prälat Außerdienst Rolf Schiffbuch, mit dem ich jahrelang verbunden bin, ist mir auch zu einem Freund geworden. Sie gestatten darum, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir in diesem Gespräch uns im Du-Ton hier begegnen. Lieber Bruder Schiffbuch, mit deinem Namen verbindet sich ja die Vorstellung eines ganz mutigen Christen, der auch eine Auseinandersetzung nicht scheut. War das eigentlich immer so? Warst du immer so ein Kämpfer?
Also ich bin, so meine ich jedenfalls, von Natur aus ein sehr schüchterner Mensch. Und als neulich einer meiner Söhne mich gefragt hat, ob das normal sei, dass man vor einer Predigt, vor einer Verkündigung Angst hat, habe ich ihm gesagt, das geht mir nur nach 40 Jahren so. Das liegt aber auch im Wort Gottes, aber von Haus aus bin ich ängstlich und hat etliche Überwindung von Gott her gebraucht, dass ich darüber wegkam.
Ja, das denkt natürlich keiner, der dich so sieht, der deinen Weg beobachtet hat, der dich hört. Wie bist du denn nun zu dieser Person geworden, zu dieser, ich sag's jetzt mal, Leitfigur auch des deutschen Pietismus?
Das wird erst im Himmel rauskommen, was die geheimen Pläne Gottes waren, aber vielleicht hat das Elternhaus ganz entscheidend mitgewirkt. Meine Mutter war eine geborene Busch und die Onkel Wilhelm und Johannes Busch haben mich geprägt, seelsorgerlich, geistlich. Und es ist deutlich geworden, man muss im Volk Gottes auch den Mut haben, Farbe zu bekennen. Es gibt so viele Leute, die aus falscher Demut in schwierigen Situationen sagen, ich habe da nichts zu sagen, ich sehe nicht durch. Mein Vater war eigentlich Volkswirt und war dann im Schuldienst und hat schon vor Beginn des Dritten Reiches mal einen Artikel geschrieben, warum ich Hitler ablehne, hat nie zurückgenommen. Und obwohl wir da in der Familie dann große finanzielle Einschränkungen hinnehmen mussten, hatten wir immer eine fröhliche Kindheit, aber es ist mir klar geworden, das Kämpferische, das ist ja eine Gabe Gottes auch, die er manchen Leuten verleiht, die nicht aus falscher Schüchternheit zurückstecken müssen, sondern stellvertretend für andere eintreten müssen, auch wenn sie schlaflose Nächte haben, ob es denn richtig war, dass sie den Mund aufgemacht haben.
Nun hast du eben Wilhelm Busch genannt, Johannes Busch. Der beide Männer sind sicher auch vielen unserer Hörer noch bekannt. Das ist also eine Familie. Du sprachst eben von der Großmutter Busch. Hast du noch lebendige Erinnerungen an diese Großmutter?
Ganz lebendige. Unsere Großmutter war immer dafür, dass das Christsein fröhlich ist. Der Urgroßvater hat mal gesagt, als er eine dicke schwarze Zigarre raucht, ein schwäbischer Stundenhälter und Pietist, Gott hat mich frei gemacht zur schwarzen Zigarre. Also das gibt's auch. Und meine Großmutter hat Wert drauf gelegt, dass wir nicht aus falschem Pietismus heraus uns nachlässig kleiden oder so etwas. Sie konnte sagen, geh auch mal zu einem guten Friseur. Aber das Christsein muss fröhlich sein. Aber zugleich war ja wichtig, am Herrn bleiben.
Das ist dann also eine Lehrer- und Pastorenfamilie, die da miteinander am Herrn blieb.
Ja, das war so. Von Vorfahren her war es eine Schullehrerfamilie. Mein Vater kam eher mehr aus einem Kaufmannsgeschlecht. Ich sage immer aus einer Mische. Der Vater kam aus einem hanischen Haus, die Mutter mehr aus einem altpietistisch geprägten Haus, aber beide vom schwäbischen Pietismus geprägt.
Du bist ja dann doch auch ganz zielstrebig auf deinen Beruf und auf deine Berufung zugegangen. Ab wann wusstest du eigentlich, dass du Verkündiger des Evangeliums werden würdest?
Ich wusste es lange nicht. Ich wusste bis in die Abiturklasse hinein nicht. Und da zu Beginn der 13. Schulklasse hat ein Freund, der bis dahin unseren sehr großen Jugendkreis in die Johannesgemeinde Stuttgart geleitet hat, mich gefragt, ob ich übernehmen kann. Und ich habe gedacht, wenn ich das Abitur schaffen will, das schaffe ich nicht. Wenn ich auch noch den Jugendkreis mache, den Jugendkreis schaffe ich nicht, wenn ich durchs Abitur durchkommen will. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich bei einem Zeltlager des Westdeutschen Jungmännerbunds gefragt war, traue ich eigentlich Gott etwas zu, dass er über die Grenzen, die ich selbst vor mir sehe, weggehen kann. Und ab dem Augenblick wusste ich, ich kann ihm auch zutrauen, trotz meiner Schüchternheit das Wort zu verkündigen. Denn diese Freude hatte ich bekommen über Kinderkirche und Jugendarbeit. Viele Verkündigungsaufgaben, das Wort Gottes weitergeben.
Und hast denn trotzdem dein Abitur geschafft?
Oh ja, das war gar nicht schlecht und der Jugendkreis war auch schön. Gott kann wirklich über Grenzen, von denen wir meinen, sie seien uns gesteckt, wegführen und uns Erfahrungen machen mit seinen Möglichkeiten.
Und nach dem Abitur, was kam da?
Ja, da war es dann klar, dass ich aufs Theologiestudium zugehe. Wir machten damals noch ein Dienstjahr, das ist in Württemberg vorgeschrieben. Da war ich Bauhilfsarbeiter ein Jahr lang. Und dann Sprachen, Studium in Bethel, wunderbares Sommersemester 51 in Bethel und dann hauptsächlich in Tübingen, ein Sommersemester in Bonn, 53, habe noch den ersten Bundestag erlebt, in dem es noch Kommunisten gab. Mein Interesse an Politik war immer da. Ich habe mir immer überlegt, ob man nicht auch in die Politik hauptamtlich gehen müsste. Und weil du mich vorher gefragt hast, Beruf, also wenn damals schon eine Bundeswehr gegeben hätte, wäre ich sicher auch gerne Offizier geworden. Also irgendwo eine Verantwortung zum Leiten und Verantwortung für andere, die Menschen, die einem anvertraut sind, war immer da.
Dann sehen wir ja im Rückblick eigentlich sehr deutlich, dass diese jungen Jahre oft viel entscheidender sind für unser ganzes Leben, als wir uns das bewusst machen, solange wir jung sind. Wir werden zum Beispiel geprägt. Es sind Menschen da, die einen unmittelbaren Einfluss ausüben. Hast du auch solche Typen gehabt in der Schulzeit, in der Studienzeit?
Eine Fülle von Personen. Man denkt ja sehr kritisch, wenn man in der Schule ist, im Gymnasium, über seine Lehrer. Aber bis heute begleitet mich an einer Predigtvorbereitung der Spruch von meinem Deutschlehrer August Hammer. Nach einem Aufsatz, den er mir zurückgegeben hat, hat er gesagt, Chefbuch, was wollten Sie eigentlich sagen? Da habe ich ein paar Sätzen gesagt, was ich sagen wollte. Er hat gesagt, warum haben Sie das nicht niedergeschrieben? Und so zerreiße ich oft 2, 3 Predigtmanuskripte und erinnere ich mich an den Hammer und sage, was wolltest du eigentlich sagen? Aber es waren auch geistliche Menschen, Stadtmissionar Vogelsang, Kinderkirchhelferinnen, Patentanten, vor allem Frauen. Gott prägt ja Menschen durch Frauen, bis hin zur eigenen Frau, zu den eigenen Töchtern. Aber der Stadtmissionar Vogelsang war ein Genie des Gemeindewachstums. Alles, was wir heute gedruckt haben, ist harmlos verglichen mit dem, was er gemacht hat. Und er ließ uns einmal in der Kinderkirche, war ich vielleicht 5 Jahre alt, malen eine Wetterfahne und wir mussten dann drunter schreiben, ich will keine Wetterfahne sein. Das hat mich geprägt, auch in schwierigen Synodalauseinandersetzungen. Ich möchte nicht von dem Zeitgeist getrieben sein, sondern möchte lieber mitten im Sturm die Richtung angeben.
Eine starke Ermunterung, auch 5-Jährigen schon ganz besondere Eindrücke zu vermitteln. Und im Studium gab es da auch?
Studium war es ganz entscheidend. Will mal sagen, Günter Dehn in Bonn, der einmal gesagt hat, Gottes Geist hat die Kirche verlassen. Da ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass ein Theologieprofessor auch sehr kritisch über die Kirche denken kann. Aber Otto Michel als Exeget des Neuen Testaments, er war wie ein Rabbi, so einzelne Sprüche sind hängen geblieben, als wir mal kritisch fragten über schwierige Fragen der Theologie, hat er so ein kleines Blümchen, das wir vor ihm hingestellt haben, ergriffen und gesagt, liebe Freunde, jedes einzelne dieser kleinen Blümchen hat mehr Wert als all ihre Fragen. Das tat uns im Studium gut, wenn man sich so furchtbar klug vorkommt mit seinen Rückfragen. Köberle, der Schöngeist, der sicher 20, 30 Jahre in der Entwicklung voraussah, auch wenn wir gar nicht so merkten, weil er ein demütiger Mensch war, dass er als Schüler Heims Entwicklungen ahnte, dass einmal die Frage, das Böse in der Welt bis hinein in den Spiegel auftauchen wird. Damals dachte man, es ist vorbei, dass man über den Teufel reden kann, obwohl wir täglich im Vaterunser davon sprechen. Aber auch Begegnung mit den Religionen war damals außerhalb unseres Gesichtsfelds. Köberle hat das uns wachgehalten. Es war sehr, besonders an den Rändern des üblichen Theologiestudiums habe ich unheimlich viel mitbekommen.
Ja, ich bin ihm einmal begegnet, als er sehr darunter litt, dass die Zahl der Studenten bei ihm zurückgegangen war. Sicher zu Unrecht, weil die Studenten einfach diesen sehr sanften und milden Mann kaum verstanden haben.
Verstehen schon, aber er wurde lächerlich gemacht durch seine Zeitgenossen. Da der Professor Fuchs, ein Bultmann-Schüler, hat in der Vorlesung gesagt, ich war dabei, Köberle müssen Sie gehört haben, Cello spielen. Wieherndes Gelächter im Hörsaal. Und keiner hat sich empört über diese eigentlich unmenschliche Aburteilung. Und dabei war es ein Mensch, der so gelehrt war, vielseitig, dass wir hätten von ihm lernen können, aber man musste sich fast schon genieren, wenn man zu ihm in die Vorlesung ging. Es gibt ja unter Theologiestudenten einen Kommandgeist, einen Chorgeist. Man tut das nicht oder man tut das. Und da muss man sich später als Pfarrer freistrampeln, um seinen eigenen Weg zu finden. Sonst bleibt man dauernd in dieser babylonischen Gefangenschaft, in der Sklaverei eines Gemeinschaftsdenkens.
Ja, desto beachtlicher, dass Professor Köberle dann mit großer Treue auch den Gläubigen im Land hin und her gedient hat, auf mancher Konferenz als Sprecher auf das Wort ergriff.
Ja.
Nun hast du ja auch, das hast du mir manchmal gesagt, starke Eindrücke gewonnen, prägende Eindrücke durch deinen Studienaufenthalt im Ausland.
Das war etwas ganz Besonderes. Ich habe mich beworben damals um das Stipendium, weil ich dachte, wenn ich durchs Examen falle, dann bin ich wenigstens weg vom Fenster, weit weg. Aber Amerika war eindrücklich, einmal durch die amerikanische Mentalität. Amerikaner haben ja so etwas im Hinterkopf, einen Filter, wo sie nicht lang fragen, wie wir Deutschen, wie kam es seit der Zeit der Griechen und Römer und Karls des Großen zu der Entwicklung, die wir heute haben, sondern was sollte getan werden? Frage 1. Was können wir tun? Wofür haben wir Leute und Geld? Was wollen wir anpacken? Das geht zack, zack, zack. Und dieses Vorwärtsdenken, nicht das Problemorientierte, sondern das Lösungsorientierte, den kam imponiert. Aber es hat mir auch imponiert, die Amerikaner denken nicht wie wir Kirche als Organisation, Amtskirche, Volkskirche, Bischöfe, Oberkirchenrat. So. Kirche ist konkrete Gemeinde. Und zur Gemeinde kann nur gehören, wer mindestens an 3 Sonntagen im Monat zum Gottesdienst kommt, einmal im Monat zum Abendmahl kommt und wer den Zehnten gibt. Alle anderen sind herzlich willkommen als Gäste, aber eine gewisse Verbindlichkeit ist da. Was bedeutet das in Amerika, dass fromme Familien ihre Kinder auf das lutherische College oder auf das reformierte College schicken und das kostet dann 70.000, 80.000 Mark mehr, als wenn sie es zur Staatsuniversität schicken. Aber sie wollen, dass die Kinder geistlich geprägt sind. Und wir sagen immer, ja, wenn wir in Tübingen, das Bengelhaus ist teurer, als wenn sie ins Tübinger Stift gehen. Wir müssen auch für unseren Glauben Gelder einsetzen.
Gab es auch in Amerika Persönlichkeiten, die dir Unvergessliches mitgegeben haben?
Ja, also etwa ganz stark unser Dean, der Dekan der Fakultät, ein Mann, der, als ich mal eine ganz große Panne machte, den Gottesdienst versäumte, den er mir eigentlich zugeteilt hatte, mit einer Vergebung sondersgleichen kein Wort nachgetragen hat, aber gesagt hat, Rolf, in 14 Tagen predigst du nochmal in der Gemeinde. Also ich scharte auswetzen, aber er hat nicht gesagt, der typisch deutsche Versager, was Vergebung sein kann, mit einer Freundlichkeit sondersgleichen. Aber ich müsste jetzt sehr viele Familien aus der Gemeinde in Cleveland, in der ich Gemeindepfarrer war, nennen. Amerika hat mir deutlich gegeben, macht Gott verwandelt Menschen. Die Mitglieder der Gemeinde sind oft ganz unkirchliche Leute, aber sie werden geprägt. Auch der Lebenslauf der Theologiestudenten, da gibt es sehr viel mehr Leute, die mit 40, 45 Jahren ehemalige Veteranen vom Koreakrieg oder vom Zweiten Weltkrieg, die zum Glauben gekommen sind und dann nochmal Theologie studieren. Beachtlich, wie Gott Menschen verändern kann.
Ja, das war ja so ein gewisser geistlicher Aufbruch, sicher auch für dich. Und war es da nicht sehr ernüchternd, dann wieder zurückzukehren in die Heimat?
Es war deshalb nicht ernüchternd, weil ich in ein Vikariat kam in Ulm-Söflingen mit einem ganz seiner Sache lebenden Pfarrer Weierbach und eine sehr lebendige Gemeinde mit vielen Mitarbeitern, Besuchsdienst. Nur habe ich gemerkt, vieles von dem, was man in Amerika hatte, Tasse Kaffee nach dem Gottesdienst, lässt sich in Deutschland nicht übersetzen. Man kann überhaupt ganz wenig übersetzen. Aber hier habe ich auch eine lebendige Gemeinde erlebt, auf deutsche Art, und bin gerne hineingewachsen in diesen Dienst.
Wie lang war diese Zeit jetzt?
Ein Jahr lang. Und dann habe ich den Ruf bekommen vom schwäbischen Bischof Haug. Ich wollte eigentlich ins Tübinger Stift und meine Magisterarbeit aus Amerika umbauen zu einer Doktorarbeit. Ich wundere mich heute noch, dass der Bischof Haug das ertragen hat, dass ich sagte, ich möchte lieber ins Stift. Aber dann kamen 3 ganz reiche Jahre an der Seite dieses geistlich geprägten Bischofs Martin Haug, der an der Kirche gelitten hat. Er hat oft gesagt, das Schiff der Kirche gehört ins Wasser der Welt, aber das Wasser der Welt gehört nicht ins Schiff der Kirche. Er hat gekämpft dagegen, dass in jenen Jahren die Kirche umgestellt hat auf den Einzug der Kirchensteuer durchs Finanzamt, weil er gesagt hat, das ist genau der falsche Weg. Und so gab es viele Entscheidungen. Er hat ja später auch seinen Namen hergegeben für die Liste der lebendigen Gemeinde, also der mehr pietistischen Gruppierung in Württemberg. Er selber war sicher kein Stundenmann. Aber ich habe gemerkt, was auch ein ehemaliger liberaler Theologe durch das Wort Gottes geprägt sein kann. Beim ersten Stuttgarter Kirchentag 52 hat er seinen Öffnungsgottesdienst geschlossen mit den beiden Sätzen. Leben kann in der Christenheit nur entstehen, wenn wir ganz neu Jesus ernst nehmen. Und Leben kann nur wachsen, wenn wir die Bibel ernst nehmen. Das war Bischof Haug, und an seiner Seite durfte ich auch lernen, was bedeutet, kirchenpolitisch Verantwortung zu übernehmen.
Ja, und trotz dieser so reichen Zeit hast du damals auch Gelegenheit gehabt, ein bisschen privat nachzudenken und entscheidende Schienen zu legen. Trotz aller Bemühungen hast du ja geheiratet damals.
Ja, wir haben uns verlobt, und Bischof Haug hat gesagt, seitdem Sie verlobt sind, ist Ihre Arbeit nicht mehr so wie vorher. Also es gab schon einen Schnitt. Wir waren glücklich verlobt und haben uns dann überlegt, auf welche Pfarrstelle wir uns melden sollen. Damals war die 3. Pfarrstelle, mehr Ulmer Münster, hat sich niemand drauf gemeldet. Und wir haben uns beworben und haben 6 wunderbare Jahre jung verheiratet. 3 unserer Kinder sind in Ulm geboren, haben wir in Ulm verlebt als Pfarrer am Münster.
Wo hast du denn deine Frau kennengelernt?
Sie war die Tochter des Leiters im Pfarrseminar in Stuttgart. Und Kinderkirchhelferin, wir haben uns da schätzen und lieben gelernt und sie ist mir eine treue Gefährtin gewesen. Mit der ganz großen Begabung in Gemeinden nicht Kreise zu übernehmen, aber in fast allen Kreisen und Gruppen mitzuwirken, sondern die Leiterinnen und Leiter, die in den Kreisen da sind, an ihrem Platz zu lassen und in vielen Zeiten, denen ich weg war, meinen Kindern eine hilfreiche und fröhliche Mutter zu sein.
Ja. Sag noch etwas über deine Kinder. Einen deiner Söhne kenne ich. Das ist auch ein richtiger Schiffbruch.
Ja, wir haben so Erdmann. Arbeitet als Beamter bei der Bauberufsgenossenschaft, ist nebenher im Kindergottesdienst und sagt oft in seiner Arbeit, ist er mehr Seelsorger als Beamter, weil so viele Industriebetriebe heute große Sorgen haben. Die zweite, die Tochter, ist verheiratet mit einem Pfarrer auf der Schwäbischen Alb. Dritte, unser Ulrich, ist Pfarrer jetzt in Bernhausen, arbeitet mit beim Jugendgottesdienst Stuttgart, manche evangelistische Aufgaben. Und die jüngste, die Ruth Maria, ist in einer Zusatzausbildung, bisher war sie Erzieherin, lernt jetzt in Marburg als Gemeindediakonin.
Ja, es ist ja oft nicht leicht für heranwachsende junge Menschen, wenn der Vater so bekannt ist, dann ihren eigenen Weg einzuschlagen. Aber ich habe den Eindruck, deinen Kindern ist das geschenkt worden.
Ja, man ist ja beim Pfarrberuf so wie bei anderen Berufen auch, dass man heute Luft ablassen kann, erst hinter der Glastür. Und deshalb sehen sie auch die Kinder sehr viel Schattenseiten des Pfarrdienstes. Wir bekommen mit, wie viel Entmutigungen auch da sind, wie viel leergebrannt sein. Und da ist ein Wunder, wenn diese Kinder im Glauben wachsen. Aber das hat Schondorf geschafft. Da gab es die einen waren mehr beim EC, die anderen mehr beim CVD, bei den Kinderkirchhelfern, Posaunengruppe. Die Gemeinde Schondorf hat meine Kinder in den Glauben hineingeholfen.
Ja, du hast jetzt schon gleich einen großen Sprung gemacht. Aber ich denke, bevor du nach Schondorf fuhrst, kamst, warst du doch in Indien, oder wie war das?
Ja, während der Schondorfer Zeit kam dieser Ruf, als Delegierter der EKD bei der Weltkirchenkonferenz Neu-Delhi zu sein, 61. Eindrücke von lebendigen Christen, der Evangelist Daniel Tambraya Niles, sagt, bis heute ist das Kreuz eine Herausforderung, auch für jeden Buddhisten, für jeden Hindu. Ob nicht die eigentliche Frage nicht das Leiden in der Welt ist, sondern die Übernahme der Schuld, die Schuld im Leben. Also damals war der Weltkirchenrat noch anders, als er heute ist, war eine ganz stark missionarische Bewegung. Der Bischof Newbegin, damals Generalsekretär des Internationalen Missionsrates, hat das schöne Wort gesagt. Das Hauptthema der Christenheit muss sein, don't look on us, look on him. Schaut nicht auf uns, schaut auf ihn. Also da waren prägende Sätze, die man damals mitbekam, überhaupt Indien zu sehen, die 2,5% Christen in dieser ganz kleinen Christenheit in Indien, wie sie missionarische Vorstöße machen. Und zwar indem einzelne Christenfamilien 2 Jahre sich entsenden lassen in ein Dorf, leben ganz unter den Dorfbewohnern, lernen Sitten und Sprachen, Dialekt und erzählen dann von ihrem Leben, wenn sie gefragt werden, und werden zu Missionaren, Seelsorgern des Dorfes. Also großartige auch Modelle, wie wir sie heute auch in Europa brauchen können. Das war 60, 61.
Da seid ihr aber auch vom CVJM Indien eingeladen gewesen?
Das war später, das war dann 1974 sind wir eingeladen gewesen. Die Inder lieben die Blasmusik und die haben gesagt, wenn ihr im CVJM in Deutschland so Bläserarbeit habt, kommt zu uns. Und das Musikstück, das wir am Anfang gehört haben, ist von diesem schwäbischen Posaunendienst gespielt. Wir wollten eben deutlich machen, dass sie für ihre missionarischen Aufgaben, besonders im Freien, die Posaunenarbeit gebrauchen können. Und das Eindrücklichste war, dass unsere Leute gesagt haben, wo finden wir denn endlich eine missionarische Gemeinde? Immer haben indische Christen in Südindien gesagt, wir treiben keine Mission, die Regierung hat das nicht gerne. Bis wir in Madras an die Gemeinde von John Richard kamen und Sam Kamalesan, da haben unsere Mitarbeiter, einer war Verkaufsdirektor eines großen Stuttgarter Kaufhauses, gesagt, wegen dieser 20 Minuten hat sich die Indienreise gelohnt. Einfach eine Gemeinde mit geistlichem Aufbruch.
Im Gottesvolk weltweit erlebt, der Evangeliumsrundfunk im Gespräch mit Prälat Rolf Schiffbruch. Wir sind in der Zeit ein bisschen vorausgeeilt. Es war eigentlich kurz davon die Rede, dass du im evangelischen Jugendwerk der Württembergischen Kirche tätig warst. Das ist ja sicher eine sehr intensive Tätigkeit, wo man auch eine ganze Landeskirche kennenlernt.
Es war ein großer Reisedienst. Wir wohnten damals in Stuttgart-Degerloch, sehr schön für unsere Familie, aber ich war unheimlich viel unterwegs. Es war eine Begegnung, die sich nachher ausgezahlt hat. Ich kam später als Prälat, als Regionalbischof fast immer mit Mitarbeitern zusammen, die ich schon aus der Jugendarbeit kennengelernt habe. Die war inzwischen Leiter von Bezirkssynoden geworden. Eine geistliche Arbeit. Wir haben versucht, missionarisch etwa Campingmissionen in Italien zu machen, auf vielen Campingplätzen. Aber dann kam plötzlich die Jugendrevolution, überhaupt die weltweite Revolution der 68er Jahre. Als bis hinein ins evangelische Jugendwerk eigentlich keine Freizeit verging, als es nicht hieß, ob wir Bibelarbeit machen, ja, ein Tischgebet, Abstimmung drüber. Eine ganz große Gegenströmung. Und auch da war die Frage, wollen wir evangelistisch, in falschem Evangelisationsverständnis, mitschwimmen mit dem, was junge Leute bewegt, oder wollen wir gegensteuern? Das hat die Jahre sehr schwer gemacht, aber ich denke jetzt noch immer noch ganz zurück, wie wir gegen Widerstände, manche derer, die damals als Studenten uns gestört haben, sind heute in den obersten Rängen der Kirchenleitung, denken nicht mehr ganz so wie damals, aber dass wir weitergemacht haben, in dieser revolutionären Zeit einzuladen zu Jesus, im Gedanken dran, dass Jesus mehr verändern kann als alle revolutionären Gedanken.
Ja, und das war ja eine gute Voraussetzung, um Dekan zu werden. Du bist dann Dekan in Schorndorf geworden.
Ja, es war gerade die Zeit, da das württembergische Jungmännerwerk mit seiner Tradition, mit seiner großen Posaunenarbeit, wir haben sehr viele große Jugendtage veranstaltet, unsere jährlichen zweijährigen Posaunentreffen in Ulm, wurde im Ulmer Münster mit 10.000, 12.000 Bläsern. Und da wurde zusammengelegt mit dem Mädchenwerk, es war damals dran. Und das gab eine Zäsur. Und mein Vorgänger als Dekan in Schorndorf war ganz plötzlich verstorben, bedauerlich. Und da kam dieser Ruf nach Schorndorf. Und es kamen 14 wunderbare Jahre als Gemeindepfarrer und als Dekan, das heißt als Leiter. In der Schule würde man sagen, Oberstudiendirektor, führt etwa 50 Pfarrerinnen und Pfarrer in einem idealen Miteinander. Und zwar, mir war es wichtig, dass wir mit den Pfarrern auch Horizontweitung haben. Wir gingen mal gerade zum Evangeliumsrundfunk und haben EPD gesehen, die verschiedenen Einrichtungen. Peter Hane hat uns durchs ZDF geführt, dass Pfarrer klar sind, sie müssen bis hinein an der Sprache arbeiten. Wenn Sie die Botschaft rüberbringen wollen, wie viel Sorgfalt das erfordert, das heutige Mediengeschäft. Oder wir sind mal nach Hamburg gegangen, die entkirchlichste Stadt Deutschlands, damals haben höchstens 50% noch der evangelischen oder katholischen Kirche angehört, was da von der Heilsarmee bis zu den freien evangelischen Gemeinden in dieser entkirchlichten Stadt getan wird, war großartig. Mit den Pfarrern zusammen, in einem großen Vertrauen. Und mir war es wichtig, in den etwa 30 Gemeinden jährlich einmal irgendwo präsent zu sein mit einer Bibelwoche oder mit ein paar Vorträgen. Daneben kam eine riesengroße Verwaltungsaufgabe und zu gleicher Zeit war ich ja schon feste drin in der Synodalaufgabe in Württemberg, Landeskirchenausschuss. Aber durch gute Mitarbeiter ließ ich das machen. Es hat eins das andere etwas ergänzt, was wir in der Synode schon an schwierigen Rechtsfragen durchgesprochen haben, konnte umso rascher dann im Dekanat aufgearbeitet
werden. In einem deiner Bücher habe ich gelesen, dass deine Großmutter schon gesagt hat, Jesus macht vital.
Ja.
Und das war ja dann wohl auch so. Ich habe dich kennengelernt damals anlässlich einer Evangelisation in Schorndorf und habe dann erst später aus den Büchern gesehen, dass das sogar ein bisschen Ärger gemacht hat.
Das ist eine typische Allianzerfahrung. Landeskirche zusammen mit freien Gemeinden und Baptistengemeinden hatten eingeladen, schon vor meiner Zeit, du warst eingeladen, bevor ich kam, und du hast gesagt, ich komme nur, wenn ich nach vorne rufen darf, zur Entscheidung. Und Kurt Heimbucher hat die zweite Hälfte gemacht, der hat gesagt, ich komme nur, wenn ich nicht nach vorne rufen muss. Und nachher war das Urteil, war beides gesegnet, es war wunderbar, euer Dienst, Kurt Heimbuchers Dienst und deiner. Aber nachher gab es wieder den Streit, die Freikirche haben gesagt, Horst Markbart hat so wunderbar angefangen und Kurt Heimbucher hat alles kaputt gemacht. Und die Landeskirche haben gesagt, das war ja furchtbar mit dem Horst Markbart. Es war gut, dass der Heimbucher nachher kam. So zerstritten und so töricht, so borniert kann das Volk Gottes sein, merkt gar nicht, wann Gott segnen will. Ich muss einfach die Story erzählen. Ein junger Mann ging bei Kurt Heimbucher aus. Der war damals noch recht knusprig, der Kurt Heimbucher. Der war noch keine 50. Und hat gesagt, lieber Gott, wenn du mich wirklich rufst, lass mich's von einem hören, der nicht so alt ist wie der Kurt Heimbucher. Hat er abends um 11:30 gebetet und nächsten Morgen 6 Uhr fragt ein Klassenkamerad in einem Bahnhof, du glaubst du an Jesus, ich glaube an Jesus. Und da ist er zum Glauben gekommen. Also Gott kann auch eine Evangelisation an dem benutzen, was er ohne den Evangelisten am Rande einer Evangelisation tut.
Ja, und ich freue mich so sehr, dass wir nun jetzt hier nicht nur an diesem Tag zusammen mit diesem Studio sitzen, sondern manches miteinander machen konnten.
Oh, viel, ja.
Es hat mich immer bewegt eigentlich, wenn ich an dein Leben und an deine Aufgaben gedacht habe, dass Gott es dir geschenkt hat, im Großen tätig zu sein, aber dich auch um den Einzelnen zu kümmern, um den einzelnen jungen Mann oder einen alten Messmer.
Ja, und zum Messner Bertele, mit dem war ich sehr verbunden, war ein Original. Wenn der Kirchenführung gemacht hat in unserer schönen gotischen Stadtkirche, dann hat er Evangelisation verbunden mit Kirchenerklärung. Das habe ich da gelernt, dass wir viel mehr als Christen unsere schönen alten Gebäude, auch in Schorndorf etwa den alten Friedhof, benutzen sollten für Stadtführungen. Da kommen manche Leute, die sonst bloß von der Volkshochschule kommen, das evangelistisch aufbauen. Dieser Bertele war schwer krank und die Ärztin hatte gesagt, er hat schwer Krebs, er muss sofort zur Operation. Und da hat er in der Stille gesagt, schick mir doch den Chefbuch. Ich war unterwegs und denke, ich sollte eigentlich zum Herrn Bertele gehen. Drück auf den Klingelknopf, er macht auf und sagt, hat er es Ihnen gesagt? Hat er es Ihnen gesagt? Ja, wer? Der Jesus. Zu dem habe ich gesagt, schick mir doch den Chefbuch. Und da haben wir geschwind in der Küche das Abendmahl gefeiert, bevor der Rettungswagen vom Roten Kreuz kam. Gott kann seine Leute lenken. Ich will dich mit meinen Augen leiten und man darf, so wie dieser Messner, sagen, Herr, schick mir den oder jeden, schick mir einen Bruder, eine Schwester, die mir das Wort Gottes sagt.
Du hast in einer solchen Stunde ja auch vom Erbarmen unseres Herrn den Menschen gesagt, als einer, der selber wusste, dass ihm Erbarmung widerfahren ist. Und es wundert mich daher auch nicht, dass eines der Lieder, das du uns hier mitgebracht hast in dieser Sendung, das wunderbare Lied ist, mir ist Erbarmung widerfahren.
Darf ich dazu etwas sagen? Als wir einmal auf einer Synodalreise in Tansania waren, Usambara-Berge, haben wir die Friedel Wohlraab getroffen, die Tochter des ersten Missionars aus der alten Bethel-Mission. Und hat uns die ergreifende Geschichte erzählt, wie Gott vorgewirkt hat, bevor überhaupt die Missionare hinkamen. Und seit der Zeit der deutschen Missionare ist das Lied Mir ist Erbarmung widerfahren, das Lied bei den lutherischen Christen in Ostafrika. Das wird gesungen, wenn ein Kind geboren ist, wenn ein Mensch stirbt bei der Hochzeit, wenn sie eine gnädige Erfahrung haben, dass dieses Lied von Philipp Friedrich Hiller, der in diesem Jahr seinen 300. Geburtstag gefeiert hätte, so nach Afrika hineingewirkt hat. Der ganze Christenglauben ist komprimiert darin. Ich hatte nichts als Zorn verdient, soll bei Gott in Gnaden sein.
Du hast ja eine Unmenge von Dingen bewegt als Dekan und später als Prälat. Haben wir eigentlich noch gar nicht von gesprochen. Du bist ja dann zum Schluss deiner Dienstzeit Prälat gewesen. Das ist ja auch schließlich eine Riesenaufgabe gewesen.
War eine schöne, große Aufgabe, vor allem in der Region Ulm bis Friedrichshafen, vom mittleren Neckarraum an etwa 500 Gemeinden, ebenso viele Pfarrer. Und ich habe gemerkt, wie leergebrannt heute Pfarrerinnen und Pfarrer sein können, auch andere kirchliche Mitarbeiter, sodass der seelsorgerliche Dienst viel wichtiger war als das, was nach außen hin Erscheinung trat.
Ja, du hast ja über die inneren Schäden der Kirche auch manches erfahren während deiner Zeit als Mitglied im Landeskirchenausschuss und als Vorsitzender des Synodalausschusses für Diakonie, Ökumene und Mission.
Ganz schwierig, das kurz zusammenzufassen, aber als ich 61 in Neu-Delhi war, gab es eigentlich bloß ein politisches weltweites Problem, nämlich Angola. Erst die Unruhen in Angola, sonst überhaupt nichts. Als ich 1975 nochmal Delegierter bei der Weltkirchenkonferenz war, hatten wir etwa 360 Resolutionsanträge. Die Welt war in Revolution geraten. Deshalb ist verständlich, dass der Weltkirchenrat von seiner starken missionarischen Prägung, die Ökumene von ihrer missionarischen Prägung, umschwenkte ganz stark auf soziale Tätigkeit. Aber dadurch geriet einiges außer Lot. Und wir haben auch versucht, im Ausschuss Diakonie, Ökumene, Mission, weil in Württemberg das Kirchenvolk mit Mehrheit die Pietisten in die Landessynode, ins Kirchenparlament gewählt hat. Wir wollten gegensteuern. Und so hat Walter Arnold, mein persönlicher Freund, damals Oberkirchenrat in Württemberg, vorher CVM, Generalsekretär in Kassel, dafür gesorgt, dass wir ein ganz ernstes Gespräch mit Philipp Potter und mit der Leitung des Weltkirchenrats in Genf hatten. War 74. Ein einschneidendes Gespräch ist nicht das Entscheidende, das Heil der Welt. Stärker noch als das Wohl. Denn Christen aus Äthiopien, aus Afrika, aus Asien haben uns gesagt, Entwicklungshilfe, die Tinals hat immer gesagt, dann vermacht doch eure Sache und gebt es dem Roten Kreuz, wenn ihr keine Botschaft auszurichten habt. Und das haben wir zusammen mit Norwegern als Württemberger vorgebracht. Und ich bin dankbar, dass Walter Arnold dafür gesorgt hat, das Riesenpotenzial, das bei den missionarischen Kräften in der evangelikalen Christenheit, pietistischen Christenheit da ist, zu bündeln und deutlich zu machen, wir von der württembergischen Kirche brauchen diese Anstöße. Der ist diesen einseitigen Kurs, den es damals bei den Kirchen gab, rein Entwicklungshilfe, Mission is out, die Zeit der Mission ist vorbei, ist nicht mitgefahren. Württemberg hat eine Sonderrolle eingenommen. Und Walter Arnold hat alles, was er konnte, einen Windschatten aufgebaut, in dem die evangelikalen Missionen auch von Württemberg aus arbeiten konnten. Waren also überaus wichtige Jahre, in denen ich auch sehr viele Menschen, sehr viele Probleme kennenlernte. Musst du sehen, dass die Ökumene auch nicht aus Jux und Dollerei sich um diese sozialen Fragen angenommen hat. Die Fragen waren da. Die Frage ist nur, ob wir uns als Christen nicht übernehmen, indem wir meinen, wir wissen besser Bescheid als die Politiker.
Das war die Zeit, wo du dein Buch geschrieben hast, Ökumene contra Mission, Fragezeichen.
Ja, ja.
Nun hast du ja aber nicht bloß in Württemberg versucht, Kirche mitzugestalten. Du warst auch Mitglied der EKD-Synode.
Ja, da bin ich von der württembergischen Kirche, von der württembergischen Synode aus entsandt worden und war über 20 Jahre Mitglied der EKD-Synode und vor allem des Haushaltsausschusses. Hat mir ein Journalist, der Dr. Weigand Abendroth, als ich auch in der EKD, in dem Ausschuss für Ökumene war, hat gesagt, das ist doch alles Lyrik, was die verabschieden, ihre vielen Resolutionen. Man muss in den Haushaltsausschuss gehen. Da habe ich in vielen Stellen darum gerungen, heute wäre mir es etwa wichtig zu sagen, wenn der Kirchentag von der gastgebenden Kirche 14 Millionen Mark bekommt und dazu noch andere Gelder aus Kirchen und Pro Christ als Welt- oder eine deutschlandweite Evangelisation mit Ausstrahlung nach ganz Europa von der württembergischen Kirche 100.000 Mark, von Thüringen 10.000 Mark und von Schaumburg-Lippe 10.000 Mark, dann darf das nicht so weitergehen. Das ist eine solche Ungleichheit. Es werden ja genauso viele Menschen erreicht, Außenstehende. Wobei beim Kirchentag die Frage ist, ob Außenstehende erreicht werden. Also wenn schon die Kirche unterstützt, dann muss sie im Gleichgewicht unterstützen, oft stand ich allein. Aber das hält einen ja auch manchmal munter, wenn man allein steht.
Ja, aber jetzt bist du nicht mehr im Haushaltsausschuss, auch nicht allein. Wie kann denn trotzdem gegengesteuert werden?
Unser einziges Mittel ist Idea Spectrum, dass wir manchmal an das Gewissen der Verantwortlichen appellieren, dass sie nicht Ungleichheit so ins Kraut schießen lassen, wie es bei diesen Finanzierungsfragen der Fall ist.
Du hast ja während der Zeit, in der du in diesen Gremien warst, auch erlebt, wie sich Parallelstrukturen herangebildet haben, wie zum Beispiel diese eben genannte Publikation Idea neben dem EPD, dem Evangelischen Pressedienst, entstand. Was ist dir in Erinnerung geblieben über die Zeit, in der diese Parallelstrukturen entstanden? Und hältst du sie heute noch für erforderlich?
Kein Mensch versteht heute mehr, was eine Parallelstruktur ist. Das war ein Schimpfwort, wie das Wort Pietisten Schimpfwort ist und evangelikal zu einem Schimpfwort geworden ist und missionar lächerlich gemacht wird, obwohl alle Werbung eigentlich missionarisch ist. Also wie gesagt, Parallelstruktur, meine Frau ist meine Parallelstruktur oder ich bin ihre Parallelstruktur. Im Pietismus haben wir laufend Parallelstrukturen. Neben dem altpietistischen Gemeinschaftsverband entstand die Hanische Gemeinschaft und neben der Hanischen Gemeinschaft die Süddeutsche Vereinigung für Gemeinschaftspflege und der Liebenzeller Gemeinschaftsverband und die Eidlinger. Wir Pietisten machen uns immer selber Konkurrenz. Neben der Basler Mission entstand die Liebenzeller Mission und entstand eine Fülle von Missionswerken. Das ist auch nicht Gegnerschaft, sondern es ist so viel Potenzial da und so viel verschiedene, auch unterschiedliche Akzentsetzungen. Deshalb war es vollständig irrsinnig zu behaupten, das ist eine Parallelorganisation. Wo Leben ist, ist parallel. Unsere vier Kinder sind vier Parallelorganisationen, weil uns eins nicht genügt hat. Und so war die ganz, was man als Parallelorganisation und als Konkurrenz gescholten hat, war ein Ergänzungsprogramm, ein ganz notwendiges Ergänzungsprogramm in einer Zeit, da das reichste Land, die reichste Kirche, kaum mehr Missionare ausgesandt hat und die Kirchen von Äthiopien etwa gesagt haben, ein Dokument schickt uns doch nicht bloß Dreschmaschinen und Aufbaupläne und Leute, die Brunnen bohren, sondern schickt uns Leute, die uns helfen beim Missionieren, haben wir Deutschen gesagt, nein, wir schicken euch bloß Entwicklungshelfer. Und da war ich froh, dass es eine Fülle von missionarischen Ausbildungsstätten gab und dass auch die Württembergische Kirche deutlich gemacht hat, wir wollen auch einen Großteil dieser Missionare finanziell unterstützen, damit bruderschaftliche Hilfe im Geistlichen auch den Kirchen in Übersee gegeben wird.
Da muss es ja für dich eine große Erleichterung gewesen sein, als durch den Kongress für Weltmission 1974 in Lausanne und durch die Lausanner Bewegung, die hinterher entstanden ist, auch weltweit eine Parallelstruktur entstand.
Das war dringend notwendig und wir danken heute noch Billy Graham, dass den Mut gehabt hat, zusammenzurufen. War damals für uns eine Ermutigung, dass unser schwäbischer Bischof Klass und auch der spätere Bischof Theo Sorg an dem Kongress teilgenommen haben. Und es ist deutlich geworden, wie schwer wir auch Evangelikalen untereinander tun, zusammenzukommen. Aber dieser Kongress hat uns zusammengeschweißt, weil etwa, wenn die Ostafrikaner ihr Zeugnis gaben, Tuku Tenderesa Jesu, gelobt sei das Lamm Jesus Christus, ist uns plötzlich deutlich geworden, nur indem wir Jesus näher kommen, kommen wir auch einander näher. Wir müssen zusammenkommen, um miteinander etwas zu unternehmen. Der Lausanner Kongress hat unheimlich viel ausgelöst und du hast ja dafür gesorgt, dass dann nachher ich auch noch in das Lausanner Komitee kommen konnte. Das waren besonders reiche Jahre auch der Weitung des Horizonts, dass man sieht, was in Norwegen geschieht, was in Lateinamerika geschieht, in Afrika, besonders in ostafrikanischen Erweckungsbewegungen. Bin Gott dankbar für all diese Impulse.
Ja, und du hast uns dann auch wieder bereichert, indem du Menschen, die du kennengelernt hast in Afrika und Asien, hier nach Deutschland gebracht hast. Du hast Kontakt mit ihnen gehabt. Ich denke an den Bischof Festo Kiwenzura oder den Vorsitzenden der Evangelischen Allianz in Afrika, Dr. Kato. Hast du da noch ein bisschen was in Erinnerung geblieben aus den Begegnungen mit diesen Männern?
Da müsste man extra Bücher schreiben, aber es war vor allem mein Bruder Winrich, der ja diesen Zweig der Mission, der weltweiten Verantwortung besonders betreut. Er hat diese große Arbeit der christlichen Fachkräfte international ins Leben gerufen, vor allem Hilfe für Brüder. Er hat uns immer wieder diese Menschen besorgt, Festo Kiwenzura, beim ersten großen Gemeindetag im Stuttgarter Neckarstadion. Ich durfte ja 7 große Gemeindetage mitverantworten, mitplanen. Als Festo Kiwenzura dann gesprochen hat, an dem glutheißen Nachmittag, hat er gesagt, wo Christus ist, da ist ein Parfum des Lebens. Und dann hat er gelacht, wie sie in Ostafrika lachen können. Also, das hat mich beeindruckt, wo Jesus ist, ein Parfum des Lebens, ein Wohlgeruch des Lebens. Und das sollte trotz aller Streiterei, die mir manchmal auch aufgetragen war, wo ich mich hineingeben musste, nicht mal wie ein Arnold Winkelried, es sollte auch ein Parfum des Lebens da sein.
Ja, und beide, also der Festo Kiwenzura und auch Kato sind ja leider sehr früh gestorben.
Ja, Björn Kato, wir hatten ihn wenige Tage vorher nach dieser Weltkirchenkonferenz 75 in Nairobi noch besucht, in seinem Haus etwas vorweggenommen, Weihnachten gefeiert und an Weihnachten ist er ertrunken oder ertränkt worden, man weiß nicht genau, dieser mutige Mann aus Afrika.
Der war den Politikern ein Dorn im Auge.
Er war sicher den Politikern ein Dorn im Auge, aber auch manchen liberalen Kräften in den afrikanischen Kirchen. Man weiß ja nie, was alles auch für Stammesgegensätze da eine Rolle spielen. Er hat das beste Zeugnis uns Delegierten der Weltkirchenkonferenz Nairobi mitgegeben, aus der Gemeinde, in der er früher tätig gewesen war, dass nur der Ruf zu Jesus überhaupt berechtigt, in das innerste Leben eines anderen Menschen einzudringen. Müssen wir uns klar machen. Ich würde heute sagen, nicht bloß berechtigt, sondern verpflichtet dazu. Ich darf ein Seelenleben des Menschen mich nicht einmischen. Da haben manche Psychologen und Leute, die sagen, man darf ein Hindu nicht bekehren, haben recht. Aber Jesus Christus, wenn er der Herr der Welt ist, habe ich sogar die Verpflichtung, auf ihn zuzugehen, darauf ihn anzusprechen.
Ja, das war ja, wenn ich das richtig sehe, auch immer das Anliegen der Gemeindetage, von denen du eben schon kurz gesprochen hast, Jesus im Land bekannt zu machen. Seit einiger Zeit gibt es aber keinen Gemeindetag mehr.
Ja, da haben wir andere Parallelstrukturen. Wir haben inzwischen ist Christiwill gewachsen, findet alle 2 Jahre statt. Wir haben Pro Christ, das eigentlich aus unserer gemeinsamen Lausanner Arbeit herausgewachsen ist. Und man kann nicht alles durchführen. Wir haben überhaupt keinen Stab, wir haben keine Finanzen, wie etwa der Kirchentag. Der Kirchentag hat einen permanenten Stab von zig Leuten in Fulda sitzen. Wir schaffen das alles noch nebenher. Und man sollte auch nicht gegenseitig sich das Wasser abgraben. Jetzt gerade ist Pro Christ dran und vielleicht kommt auch wieder die Zeit, dass wir Gemeindetage machen.
Ja, aber auch bei Pro Christ ist ja deine Handschrift unverkennbar.
Da durfte ich auch mitwirken in der Verantwortung. Bei Pro Christ ist mir es eben wichtig, dass wir auf der einen Seite die Satellitentechnik benutzen, um ein gemeinsames geistliches Programm auszustrahlen. Gott hat uns in der Person von Ulrich Parzani einen Menschen gegeben, der das Zentrum des Glaubens, der gekreuzigte Jesus Christus, der die Sünde der Welt auf sich genommen hat, so verkündigen kann, dass junge Menschen und ältere Menschen verstehen. Und wenn 600 Veranstaltungen quer durch unser Land das aufnehmen vor Ort und vor Ort ein Rahmenprogramm schaffen und da den Bürgermeister einladen und plötzlich die Bevölkerung merkt, da kann man hingehen
und der Bürgermeister plötzlich ein Zeugnis gibt von seinem Glauben, dass er ohne die Bibel, ohne das Gebet nicht leben könnte. Die Leute wissen gar nicht, dass der Christ sein will und Christ ist. Das hat eine so gewaltige Ausstrahlung, vor allem auch, weil wir auf Menschen zugehen können, sagen, darf ich sie abholen, darf ich sie mitnehmen. Wir können über den Glauben ins Gespräch kommen. Ich war jetzt zu Beginn des Jahres in Brasilien bei einer Missionarstagung von Indianermissionaren. Drei Missionsehepaare haben erzählt, wir sind 93 durch den Dienst von Billy Graham von Pro Christ zum Glauben gekommen. Jetzt sind sie schon als Missionare draußen. Wenn oft die Leute fragen, was hat es denn für einen Wert, ist was dabei rausgekommen. Es ist mehr herausgekommen dabei, als wir ahnen können, durch die Gnade Jesu.
Du bist ja lange Zeit bis vor kurzem der Vorsitzende dieses Vereins gewesen, was viele sicher gar nicht wissen, dass man ja, um solche Aktionen durchzuführen, auch irgendein juristisches Gefäß braucht. Und das ist also der eingetragene Verein. War das nicht auch eine große, schwierige Geschichte mit Pro Christ? Denn es waren ja eigentlich keine Finanzen in Sicht, um das ganze Unternehmen durchzuführen.
Ein paar Tage nach Abschluss der letzten Pro Christ-Woche in Nürnberg vor 2 Jahren durfte ich eine Bibelwoche halten über die Bergpredigt. Und über das Wort sorget nicht. Und ich konnte nachts nicht mehr schlafen, ob wir überhaupt finanziell durchkommen. Da waren noch kaum Opfer von den einzelnen Veranstaltungsorten da. Und deshalb führen solche Verantwortungen auch, ja, in die richtige Haltung vor Gott. Stimmt denn das, was ich verkündige, sorget nicht zusammen mit dem, was mich wirklich bewegt? Ich musste mir sozusagen selber von Jesus das sagen lassen. Und euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft. Und nach wenigen, 14 Tagen, ruft Frieder Trommer an und sagt, wir haben die 11 Millionen beieinander. Wir können es gar nicht sagen.
Frieder Trommer ist der Geschäftsführer.
Ja, Frieder Trommer ist Geschäftsführer. Es kam aus Kleckerlesbeträgen zusammen. Aber unser Gott hat nach wie vor die Möglichkeit, aus 5 Broten und 2 Fischen eine Speise für 5.000 zu machen. Oder aus ein paar Kleckerlesbeträgen, Opferbeträgen von kleinen Leuten, eine missionarische Aktion, die es in dieser Weise in Deutschland noch nie gegeben hat.
Ja, sehr gewünscht hätten ja viele, dass die Arbeit, die du da getan hast in der Kirche und auch in diesen übergemeindlichen Werken, auch in den internationalen Werken, noch eine viel stärkere Ausprägung im Land gefunden hätte. Aber da hast du dich eigentlich immer auf die Hofackervereinigung beschränkt.
Das hat auch genügt, die Hofackervereinigung ist entstanden, vielleicht im Jahr 51, 52, als die große Krise durch den Theologen Bultmann ausgelöst war. Aber sehr bald wollte die Hofacker-Vereinigung, Hofacker war der Name des großen Erweckungspredigers in Württemberg, und das soll deutlich machen, wir wollen nicht bloß Mauern gegen falsche Theologie, sondern wir wollen das Wort Gottes ausbreiten. Und da ist eine ganz große Bewegung geworden, die eine gemeinsame Plattform aller württembergischen pietistischen Aktionen, Werke, Missionshäuser, Ausbildungsstätten geworden ist. Wir sind dankbar für all die Arbeit, die wir tun konnten, dass wir auch synodale Verantwortung im Rahmen der Synodalgruppe Lebendige Gemeinde, der ich auch 24 Jahre angehörte, übernehmen konnten. Aber was mich umtreibt bei der Hofackervereinigung und bei unserer Kirche, ist ja etwas, ich kann es nur sagen, mit dem Wort des amerikanischen Schriftstellers, modernen Schriftstellers John Updike, Updike geschrieben. Er schreibt in seinen Selbstbekenntnissen, ohne eine übernatürliche Rettungsaktion ist unsere irdische Existenz hoffnungslos. Sagt einer, der gar kein Christ sein will, sondern darunter leidet, dass die amerikanischen Kirchen heute schöne Gotteshäuser haben, moderne Gottesdienste, interessante Predigten, aber dass er immer den Eindruck habe, man wolle dem religiösen, dem Bedürfnis des Menschen nach religiösem Nachkommen ohne zu viel der menschlichen Vernunft zuzumuten. Da ist ein Volkskirche umgedreht, dass dem Volk nichts mehr zugemutet wird an überirdischer Rettungsaktion. Und ich habe die große Sorge, auch im Blick auf unsere evangelikalen Werke und Einrichtungen, bis Pro Christ und unsere modernen Gottesdienste, Gottesdienstformen, dass wir meinen, mit moderner Musik und mit Stilelementen könnten wir das ersetzen, was Evangelium bringt. Der moderne Mensch hungert danach, dass eine überirdische Rettungsaktion gibt und nicht das Drumherum. Und dass wir nicht auf lauter eingehen auf das, was progressiv zu sein scheint, professionell das Eigentliche vergessen und an Menschen schuldig werden.
Ja, Bruder Schiffbuch, wenn wir dich so hören, dann fragen wir uns, ob eigentlich die Bestimmungen zurecht bestehen, die diese Ruhestandsgrenzen doch bei manchem relativ früh setzen. Wir haben den Eindruck, dass du also sehr wohl noch imstande wärst, auch weiter zu kämpfen. Und wir fragen uns sehr, und manche im Lande tun das ja auch, ob und wie deine Stimme überhaupt ersetzt werden kann. Was sind denn nach deiner Meinung die dringendsten Fragen im Augenblick, die von der Kirche oder von den Kirchen beachtet und in Angriff genommen werden müssen?
Es gibt nur eine dringende Frage, dass wir nicht Kirche sagen, wo wir eigentlich Jesus sagen müssten. Mir ist Ludwig Hofacker, der schwäbische Erweckungsprediger, wichtig geworden und die Arbeit in der Hofacker-Vereinigung. Der hat mal deutlich gesagt, Gott wollte, dass alles Heilsame, alles Hilfreiche durch Jesus geht, nicht an Jesus vorbei. Noch vor gar nicht langer Zeit wurde ein junger schwäbischer Pfarrer gefragt, in seiner Gemeinde, warum reden Sie in der Predigt immer von Jesus? Es genügt doch Gott. Und genau hier müssen wir sagen, ist der große theologische Irrtum unserer Zeit, ist der alte, uralte liberale Irrtum, dass man Jesus ersetzen kann durch Kirche oder durch Gott. Gott wollte, dass er bekannt gemacht wird durch Jesus, dass Jesus unsere Sünde trägt, dass Jesus der Lebendige ist, der heute den Saftladen unserer Christenheit, auch unserer evangelikalen Christenheit belebt. Ohne Jesus sind wir verloren, ohne dass es einen lebendigen Jesus gibt. Als ich mal in Ulm Konfirmandenunterricht hielt, da haben ein paar amerikanische Zivilangestellte ihre Töchter gebracht. Sie seien überzeugte Lutheraner, im Gottesdienst habe ich sie nie gesehen, aber sie wollten, dass ich ihren Töchtern lutherischen Konfirmandenunterricht gebe. Und ich habe dann gemerkt, dass sie überhaupt keine Geschichte des Neuen Testaments kannten. Heute ist das ja üblich im Konfirmandenunterricht, dass man auch bei Deutschen so trifft. Und als ich so ein paar Jesus-Geschichten erzählte, hat die Linda Zeyer gesagt, everything builds up to the point that Jesus will be important alone. Alles strebt dem Augenblick zu, wo bloß noch Jesus wichtig sein wird. Das hat mich gepackt, dass ein junger Mensch, der noch nichts von Jesus gewusst hat, so die Jesus-Geschichten begreift. Es geht auf den großen Tag Jesu zu, wo all das, was heute uns innerkirchlich und erst recht außerkirchlich an Wichtigkeiten bewegt, vergangen sein wird, vergessen sein wird und bloß noch wichtig sein wird, dass Jesus gibt und ob ich wirklich zu Jesus gehöre. Und in allem Streit und Kämpfen und Arbeiten wollte ich eigentlich nur das tun, Menschen zu Jesus hin einladen. Vielleicht bin ich oft durch meine kämpferische Art auch manchen im Wege gestanden. Aber unser Herr wird es an jenem Tag mal aufdecken, was auch an falscher Art durch ihn geheilt werden kann.
Ja, dem ist eigentlich jetzt nichts hinzuzufügen und auch keine weitere Frage. Wir bedanken uns sehr. Wir haben das gespürt, im Gottesvolk, weltweit erlebt. Prälat Rolf Schäffbruch, da ist eine Menge erlebt worden. Da wird auch eine Menge mitgeteilt. Ich weise gern noch auf die kleinen Bücher hin, die erschienen sind. Das eine Koffergeschichten, Rolf Schäffbruch erzählt, im Hensler Verlag erschienen. Das andere, Rolf Schäffbruch, das habe ich mit Gott erlebt, auch im Hensler Verlag. Beide Bücher unterstreichen das, was wir hier gesagt haben und bringen noch eine Menge von Erfahrungen dazu. Ich kann Ihnen das sehr empfehlen.
Aber Bücher sind nicht so wichtig und herzlichen Dank für den Hinweis. Es war mir schon als kleinen Bläser, ich war gerade 14 Jahre alt, beim ersten Landesposaunentag in Ulm 1946 wichtig, Jesus Christus herrschte als König und diese Posaunentage, von denen ich viele mitverantworten durfte, auch als Prälat miterleben durfte, schließen ja immer ab mit dem Geläut der Münsterglocken und mit diesem kommenden Lobpreis Jesu. Gloria seid ihr gesungen.